Phoenix persönlich.
Phoenix persönlich heute aus dem Ahrtal. Fast zwei Monate ist es her, dass das Jahrhunderthochwasser das Tal verwüstet hat. Und es wird wohl Jahre dauern, bis die Schäden beseitigt sind. Im Leben der Menschen hier ist nichts mehr, wie es war. Tausende haben über Nacht alles verloren. Wie gehen die Aufräumarbeiten voran? Welche Art von Hilfe ist jetzt nötig? Fühlen sich die Opfer der Flutkatastrophe von der Politik ausreichend unterstützt? Und was muss passieren vor dem Winter? Darüber reden wir in Phoenix persönlich. Wir sind in Altena und Cornelia Weigand ist bei uns, die parteilose Bürgermeisterin von Altena. Frau Weigand, Sie sind seit Wochen pausenlos im Einsatz. Wie ist die Lage im Moment und wie geht es voran hier?
Die Lage ist im Vergleich zu vorher schon deutlich anders. Ganz viel von diesen riesigen Schuttmassen sind weggeräumt. Man kommt an die Häuser hin. Viele der betroffenen, überfluteten Häuser sind entkernt oder eben da, wo auch nichts mehr zu retten war, teilweise abgerissen mittlerweile. Und jetzt ist es passiert noch einiges, aber auch so ein bisschen gespanntes Warten. Warten darauf, wie geht es jetzt weiter, wie kommen wir an Gelder, um wieder aufbauen zu können. Gibt es Auflagen, kann ich da wieder aufbauen, wo ich da war, all das. Das sind jetzt die großen Fragen für die Menschen, glaube ich.
Nun steht ja auch der Winter vor der Tür. Natürlich auch sicherlich die Sorge, werden sie heizen können? Werden die Häuser Wasser haben? Wie sieht es damit aus?
Wasser haben wir an vielen Stellen, wobei noch immer nicht unbedingt nur durch die Leitung, sondern teilweise auch provisorisch über gefüllte Hochbehälter. Aber das Heizen ist gerade bei uns in den Dörfern, in der Verbandsgemeinde ein größeres Problem, weil das normalerweise individuelle Heizungen sind. Es laufen im Moment Programme vom Land, um erstmal überbrückungsweise für den Winter die Häuser warm zu bekommen. Aber das wird nur für einen Teil der Häuser funktionieren, das ist klar. Etliche sind zurzeit auch eh nicht bewohnbar. Nichtsdestotrotz, wenn halt über die feuchte Jahreszeit das gar nicht beheizt wird, dann haben wir im Zweifelsfall nachher noch mehr Schäden. Also das ist schon ein größeres Problem. Und das zweite Problem ist eben, dass Menschen jetzt oft untergekommen sind und wir wissen nicht, wie lange das hält. Ob alle wirklich über den Winter dort auch bleiben können, ob manche auch irgendwo einfach bei Freunden, Verwandten untergekommen sind und das irgendwann in dem Zimmer, was man dann oft hat, doch mal dann zu eng wird auf einmal mit zwei Familien und man nochmal reagieren muss oder ob eine Ferienwohnung auch irgendwann einfach nicht mehr zur Verfügung steht oder was auch immer. Und da versuchen wir parallel auch zusammen mit dem Land und dem Kreis Zwischenlösungen zu schaffen.
Sie haben ja eine immense Hilfe erfahren. 100.000 private freiwillige Helfer sind hergekommen in den letzten Wochen und es heißt, es würde jetzt allmählich weniger. Die Leute müssen zu ihren Jobs zurück. Auch für sie wird es schwieriger, in den Übergangslagern hier nachts zu bleiben, weil es kalt wird. Die Leute haben zumindest in den Interviews, hört es sich immer an, doch sehr viel Trost dadurch erfahren, dass so viel Hilfsbereitschaft da war. Haben Sie die Befürchtung, dass da jetzt auch ein Stück Halt verloren geht, wenn die privaten Helfer weniger werden?
Also es gibt die Ängste immer mal wieder, okay, wann reißt das ganz ab? Dann bin ich mit all den Problemen, die ich habe, alleine. Es laufen auch Arbeiten und Bestrebungen, unter anderem, da gibt es ja verschiedene, den Helfer-Shuttle, den kennen alle, es gibt den Helferstab und da gibt es auch mittlerweile Unterkünfte für Helfer, die auch bis zum gewissen Maß winterfest sind und wir hoffen einfach, dass wir einen ganzen Satz an Menschen begeistern können, uns auch weiterhin zu helfen. Sei es mal am Wochenende oder manche auch vielleicht, die ein paar Tage frei haben und sagen, ich kann das auch unter der Woche. Und wir wären sehr, sehr froh und dankbar, wenn es eben nicht ganz zusammenbrechen würde. Verständlicherweise müssen die Menschen auch wieder arbeiten. Wird es auch schwieriger und mühsamer, wenn die Tage kürzer werden und kälter. Aber wir stellen auch jetzt schon fest, dass etliche sagen, wir kommen ganz oft wieder. Und wir denken und wir hoffen sehr, dass das tragen wird. Ja.
Der Vorwurf stand immer wieder im Raum, Politik habe deutlich zu spät reagiert, zum einen durch die Warnsysteme, aber dann auch durch die staatlich organisierte Hilfe, dass die private Hilfe viel effektiver gewesen sei, viel näher an den Menschen dran gewesen sei. Was würden Sie sagen, was ist da gut gelaufen und was ist da schlecht gelaufen?
Also es ist mit Sicherheit die private Hilfe sehr, sehr gut gelaufen. Ohne die private Hilfe wären wir noch lange, lange nicht so weit. Und gerade auch in den allerersten Tagen, wo komplett jeder und alles verständlicherweise bei dieser Katastrophenlage völlig überfordert waren, wo es auch keine Kommunikationsstrukturen und gar nichts gab, dann sind natürlich teilweise auch Private mit Ortskenntnis an der Stelle viel schneller. Wir werden hoffentlich für die Zukunft auch viel daraus lernen, wo man optimieren kann. Also gerade auch staatliche Hilfe oder organisierte Hilfe viel schneller effektiv organisieren zu können und auch diese riesengroße private Hilfe mit der anderen Hilfe optimal zu verzahnen, dass sie sich besser noch ergänzen kann und man leichter aufeinander zugreifen kann.
Politik ist ja auch immer wieder vor Ort gewesen, auch die große Politik, sage ich jetzt mal. Die Kanzlerin war gerade letzte Woche mit ihrer Ministerpräsidentin hier wieder vor Ort. Gleichzeitig sagen Sie auch, haben die Menschen die Angst, dass sie so ein bisschen aus dem Blick geraten. Wir schauen in den Nachrichten nach Afghanistan, die Bundestagswahl steht vor der Tür. Haben Sie das Gefühl, dass solche Besuche nutzen?
Also ich denke schon, dass solche Besuche nutzen, gerade wenn, ich sag mal vorsichtig, die oberste Exekutive der Bundesrepublik dort ist oder hier ist bei uns, dann ist es schon ein sehr starkes Zeichen. Dann bringt es auch nochmal den Fokus zurück in unsere Region und frischt nochmal die Erinnerung auf, dass es eben noch lange nicht gut ist, leider. Und es zeigt den Menschen auch, dass wirklich Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger herkommen und sich ihr eigenes Bild machen und diese Informationen mitnehmen als Basis für die Entscheidungen, die auch immer noch getroffen werden müssen.
30 Milliarden wollen Bund und Länder jetzt auflegen als Soforthilfeprogramm. Dauert alles seine Zeit. Der Bundestag muss zustimmen, der Bundesrat muss zustimmen. Das heißt, dass die Anträge darauf wahrscheinlich erst im Oktober zur Verfügung stehen. Was macht das mit den Menschen hier? Es sind dann fast 3 Monate nach der Katastrophe. Hat man da noch Geduld?
Fällt schwer. Viele Leute sind so weit und sagen, ich möchte gern weitermachen. Ich habe entkernt, ich habe jetzt auch teilweise schon trocknen können. Aber ich weiß nicht, was kommt und wie es kommt. Und gerade die Menschen auch komplett ohne Versicherung haben natürlich, und die sind ja nicht alle nur deshalb nicht versichert, weil sie nicht wollten, sondern ein paar haben auch keine bekommen oder einfach die Versicherungsbeiträge waren schlussendlich so hoch, dass es kaum darstellbar war. Und mit der Erfahrung, wo ist ein Jahrhundert Hochwasser, auch das Risiko eigentlich kaum da gedacht. Und zwar von vielen auch gedacht an manchen Stellen. Also es ist eine ganz große Mischung. Jetzt würden die Leute gerne machen. Die haben am Anfang die Soforthilfe bekommen. Das waren ein paar wenige tausend Euro. Die waren gut zu der Zeit, um überhaupt die Chance zu haben, neue Klamotten zu kaufen. Es war ja alles weg. Bestimmte andere Sachen des täglichen Bedarfs, die nicht mehr da waren. Aber um jetzt aufbauen zu können, braucht es halt größere Gelder. Teilweise sind auch Immobilien noch gar nicht abbezahlt, laufen noch Kredite auf der Bank. Und dann kann man eben nicht nochmal da aufstocken. Und es wäre jetzt wünschenswert, akut Abschläge zum Beispiel zu bekommen. Die müssen ja nicht riesig hoch sein, aber wenn ein Haus zerstört ist und da sind 200.000, 300.000, 400.000 Euro Investitionen notwendig, wenn man schon mal 50.000 bekommt, damit kann man schon das eine oder andere starten. Das ist allerdings ein schwieriges Thema. Ich habe das auch schon mal vorsichtig versucht, Richtung Landesregierung zu adressieren. Ob das Erfolg haben kann, wage ich gar nicht abzuschätzen. Aber eigentlich, die Leute stehen da, gerade unsere Winzerbetriebe auch als Gewerbetreibende haben das große Problem, im September, irgendwann Richtung Ende September, kommt die Ernte rein. Da braucht es gewisse Investitionen, wenn man das hier auch noch verarbeiten, lagern möchte und Ähnliches. Und auch die stehen halt in den Startlöchern und bräuchten jetzt schlicht Geld. Ja.
Das heißt, die schnelle, unbürokratische Hilfe, die in solchen Fällen immer gerne versprochen wird, empfinden Sie im Moment nicht als so ganz eingehalten? Oder wie würden Sie das sagen?
Ja, das ist immer irgendwie, ich glaube, leicht zu sagen, es muss alles noch viel schneller gehen. Es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. Aber die Frage ist tatsächlich, gibt es vielleicht bürokratiearme Möglichkeiten mit einer gewissen Sicherheit, dass auch wirklich die Menschen die Gelder bekommen, die auch nachher berechtigt sind. Und wenn es eben darum geht zu sagen, okay, du bekommst es im Moment zinslos, wenn du es aber gar nicht berechtigt wirst, musst du es auch zurückzahlen innerhalb von x Monaten. Ist dann vielleicht noch mal ein Hemmnis, was auch immer man sich da ausdenken kann. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele Mechanismen, um vielleicht noch eine gewisse Sicherheit da reinzukriegen. Da sind natürlich jetzt viele noch mal sensibilisiert, nachdem es auch zu Corona-Zeiten auch immer die paar schwarzen Schafe, die sowas anzieht, auch gegeben hat. Aber ich glaube deshalb, die Leute bis in den späten Herbst warten zu lassen, wäre nicht gut. Und jeder Tag, den schneller geht, ist natürlich aus unserer Sicht sehr, sehr wünschenswert.
Wenn man sich hier den Grad der Zerstörung anguckt, vor allen Dingen auch viele historische Häuser, die hier wirklich sehr, sehr zerstört sind, liegt der Gedanke nahe, dass viele vielleicht gar nicht die Kraft haben werden zu sagen, ich fange hier nochmal neu an, ich baue hier nochmal neu auf. Müssen Sie da als Bürgermeisterin für Ihr Ahrtal auch eine Art von Flucht der Menschen nach der Flut befürchten?
Also diese Angst schwingt natürlich mit. Und es ist auch so, Menschen, die nach dieser Nacht von den Dächern gerettet worden sind, haben teilweise sofort gesagt, hier kann ich nicht mehr leben. Und nach ein, zwei Wochen sind sie wieder da gewesen, haben an ihren Häusern gearbeitet und haben gesagt, ja doch, jetzt erst recht. Und andersrum, andere, die von Anfang an gesagt haben, na, da bauen wir doch wieder auf. Da ist das Ost, also die Stimmung, die schwankt einfach. Und das ist, glaube ich, auch ganz verständlich, wie gerade ja, die Kraft an dem Tag aussieht, wie viel Mut schon verloren gegangen ist oder wieder zurückgekommen ist, auch durch ein sehr positives Ergebnis. Aber ich habe jetzt erstaunlich viele Menschen gehört, auch die stark betroffen waren, die sagten, ich komme hierher, hier bin ich aufgewachsen, das ist meine Heimat, ich möchte hier weiter leben und ich werde gucken, dass das irgendwie klappt. Manchmal sind das die besonders Jungen, die sagen, ich habe eh noch das ganze Leben vor mir, ich habe die Kraft. Manchmal sagen auch die ganz Jungen, ich bin noch nicht so verwurzelt, ich gehe lieber. Manchmal sind es sogar auch, wir hatten am Freitag einen 80-Jährigen, der sagte, also nach dem Krieg haben wir schon mal aufgebaut, jetzt das zweite Mal, ein drittes Mal möchte ich nicht mehr, das machen wir jetzt. Und das gibt mir auch viel Hoffnung, viel Mut, dass wir nicht nur das Ahrtal haben werden, sondern auch mit den Menschen haben werden, die hier früher oder vor diesem Ereignis die Region so liebenswert gemacht haben. Für mich auch als eine, die zugezogen ist. Ich finde es hier klasse und ich würde sehr, sehr hoffen, dass wir unsere Gemeinschaft wieder aufbauen können. Ja.
Sie sagten, oder Sie haben es gerade schon angedeutet, die Menschen, die haben Entsetzliches erlebt. Die meisten haben einen Angehörigen, einen Freund verloren. Wie ist denn die seelische Betreuung im Moment für die Bürger im Ahrtal?
Es hat relativ bald Notfallseelsorge gegeben. Die ist für den ersten Moment sehr gut und sehr geeignet. Aber das, was hier passiert ist, jedes einzelne Schicksal ist kaum zu ertragen, wo Menschen viele, viele Stunden in Todesangst die Nacht verbracht haben. Sie sagten auch selber oft auch Freunde, Verwandte verloren haben, teilweise das sogar noch mit ansehen mussten. Das ist eine so starke Beeinträchtigung, dass es dann da mehr braucht und wirklich professionell ausgebildete Traumatherapeuten. Und das war ja auch eine der Bitten, dass da institutionell etwas installiert wird. Es gibt jetzt ein Netzwerk schon, die sich da zusammengetan haben, auch in Absprache mit den Krankenkassen über Telefonnummern sehr schnell ein gewisses Beratungskontingent dann bei den Betroffenen, die auch nach Hilfefragen zur Verfügung gestellt werden können. Aber das muss sicher noch ausgebaut werden. Das bleibt einfach viele Jahre. Ich denke, diese Narben werden uns alle, die wir das erlebt haben, bis zum Ende unseres Lebens jeweils begleiten. Mal mehr, mal weniger.
Frau Weigand, darf ich Sie fragen, wie es Ihnen ergangen ist in dieser Nacht?
Ich glaube, das ist das am wenigsten Spannende. Ich war lange im Rathaus, da hat mich dann mein Wehrleiter rausgeholt. Ich habe natürlich viele Informationen bekommen, auch vieles versucht zu verifizieren, war im Kontakt und habe auch einfach von vielen Menschen gewusst. Und diese Ohnmacht zu wissen, es kommen keine Hubschrauber, wir können in dieser Nacht keine Hubschrauber schicken, das war eine sehr schwierige Erfahrung. Aber uns geht es schlussendlich deutlich besser als vielen, vielen anderen. Und meine Aufgabe ist es, wie es in der Nacht auch war, meine ganze Kraft darauf zu konzentrieren, irgendwie die Region hier zu unterstützen, dass die Menschen und die Region eine Chance haben, weitermachen zu können, wieder auf die Beine zu kommen.
Sie sind ja nun wirklich unermüdlich im Einsatz. Ich möchte gar nicht wissen, wann Sie überhaupt zum Schlafen kommen. Und das seit vielen, vielen Wochen. Sie sorgen dafür, dass Politik vorbeikommt. Sie sorgen dafür, dass diese Zahl nicht aus Vergessenheit gerät. Wie schaffen Sie das körperlich und seelisch? Wo nehmen Sie diese Kraft her?
Im Zweifelsfall aus der Notwendigkeit. Ich war mal Ausdauersportlerin und das gibt vielleicht ein bisschen grundsätzlich Konditionen, aber vor allen Dingen weiß ich, dass so ein Marathon im Kopf gelaufen wird und das trägt eine ganze Weile. Und ich hoffe einfach, dass ich es noch eine Weile so machen kann, wie es notwendig ist und tue wie jeder andere auch mein Bestes einfach nur. Nicht, ja. Eigentlich unwichtig.
Wir wünschen Ihnen von Herzen viel Kraft und danken Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen.
Wir sind weitergefahren nach Dernau und treffen hier Maike Näkel, die Chefin des Spitzenweinguts Meier-Näkel. Frau Näkel, normalerweise, wir sitzen hier auf dem Rotweinwanderweg, wären hier schon Heerscharen von Wanderern durchgelaufen und alle würden sich auf die Weinlese freuen, auf Federweiser und Zwiebelkuchen und alles, was damit zusammenhängt. Dieses Jahr ist alles anders. Wie geht es denn den Winzern und wie geht es Ihnen?
Ja. Also es ist tatsächlich wirklich alles anders, von vorne bis hinten und oben bis unten. In dieser Flutnacht ist im Prinzip unser altes Leben einmal weggeschwommen und wir stehen jetzt vor einem ganz neuen. Und auch die Situation hier im Tal ist natürlich ganz anders. Klar, wir sind ein touristisches Tal. Normalerweise, wir leben vom Weinbau, wir leben vom Tourismus. Und es ist tatsächlich so, dass im Herbst zur Weinlese hin auch sehr viele Wanderer kommen, die hier durch die Weinberge laufen. Und das ist im Moment natürlich alles nicht möglich. Es stellt uns auch hier im Tal vor eine ganz besondere Situation, weil ja jede Familie und fast jeder direkt oder indirekt mit dem Weinbau zu tun hat und auch von dem Weinbau lebt, ob es jetzt im Vollerwerb oder im Nebenerwerb ist oder über die Gastronomie, über den Tourismus. Und das ist natürlich schon so ein ganz großes Fragezeichen, mit dem wir jetzt hier stehen und gar nicht wissen, wie es jetzt im Moment in diesem und auch im nächsten und übernächsten Jahr wahrscheinlich weitergeht.
Wie viel ist denn zerstört? Können Sie denn überhaupt noch produzieren oder sind Jahrgänge verloren gegangen? Wie ist es zum Beispiel bei Ihnen im Weingut?
Ja, also es sind fast alle Winzerbetriebe auch betroffen. Also es gibt noch nicht mal eine Handvoll, die so weit oben am Berg lagen, dass sie Glück hatten und eben nicht von den Wassermassen erfasst worden sind. Und die meisten haben mindestens einen mittleren Schaden, würde ich mal sagen, bis hin zum Totalschaden. Also in vielen Betrieben ist der Fasswein weggelaufen. Bei uns im Betrieb sind sogar die Fässer weggeschwommen, weil wir so nah an der Ahr liegen, dass da einfach gar nichts zu retten war. Das ist von vornherein eben einfach umgefallen, kaputt gegangen oder einfach weggeschwommen ist. Die meisten Gerätschaften sind kaputt, nicht nur bei uns, bei den meisten anderen Betrieben auch. Also sprich Maschinen für den Weinbau, für den Weinberg, aber letztendlich auch die Maschinen, die wir brauchen, um unseren Wein jetzt auszubauen, sprich Pressen, Entrapper, bis hin zu Lesekisten, die einfach nicht mehr da sind, wo wir unsere Trauben drin ernten können.
Sie bereiten sich ja jetzt auf die Weinlese vor. Man sieht ja, Gottlob ist es ja so, dass dadurch, dass Sie diese Steilhanglagen haben, die Reden zumindest nicht betroffen sind von dieser Flut. Wie wird die Weinlese denn ablaufen? Wie machen Sie das? Wo haben Sie die Geräte her? Wie können Sie das überhaupt schaffen?
Ja, also das sah wirklich am Anfang so aus, als wäre es aussichtslos. Aber dann haben wir das Glück gehabt, dass wir unglaublich viel Solidarität von unseren Winzerkollegen bekommen haben, aber auch von Freiwilligen aus ganz Deutschland, die hier hingekommen sind und uns helfen wollten und uns auch geholfen haben, unglaublich viel geholfen haben. Und die Winzerkollegen kamen auch gleich mit Sack und Pack und Maschinen und Manpower und Ideen, um uns jetzt im Prinzip hier die Ernte zu retten. Die gesagt haben, kommt, wir kommen mit unseren Leuten, wir machen euch in den Weinbergen die Handarbeit, wir kommen mit unseren Traktoren, wir machen die Maschinenarbeit für euch und letztendlich auch so weit, dass sie uns mit Leithangs, Leihmaschinen und allem Möglichen unterstützen. Natürlich auch Firmen, die Pressen oder Tanks herstellen, die gesagt haben, wir leihen euch einfach was, damit ihr diese Ernte einbringen könnt. Und das ist schon sehr, sehr besonders. Und das gab uns dann irgendwann auch den Schub, zu sagen, okay, wir schaffen es, diese Ernte 2021 auch einzubringen.
Sie schreiben auf Ihrer Seite, auf Ihrer Homepage, wir haben dramatische Stunden erlebt und es liegen vermutlich noch viele dramatische Stunden auch vor uns. Wie haben Sie denn die Flutnacht erlebt?
Ja, also ich sag mal so, jeder hat hier in der Region eine ganz dramatische Nacht erlebt. Mehr oder weniger dramatisch, aber ich glaube, für jeden Einzelnen war es schon schlimm, weil sowas kannten wir hier nicht. Also das ist eine Naturgewalt gewesen, die ist über uns hier rübergerollt. Das Wasser ist so schnell gestiegen. Jeder hat irgendwo ein Drama erlebt und es sind auch viele gestorben. Und ich muss immer sagen, wir haben es überlebt, also wir haben es geschafft. Und es war schon insofern dramatisch, weil ich einfach versucht habe, mit meiner Schwester gemeinsam, die ja den Betrieb auch mit mir gemeinsam führt, versucht hat, unsere Produktionsgebäude zu sichern mit Sandsäcken. Und dann ist das Wasser plötzlich so schnell und stark gestiegen, dass wir da raus mussten aus dem Gebäude, weil es nicht sicher war. Wir haben Fenster eingeschlagen und konnten uns dann in dem Wasser an einem Baum festhalten und sind dann halt mehrere Stunden da, mussten da verharren, bis uns die Feuerwehr gerettet hat. Aber nichts gegen die Menschen, die ihr Leben oder Angehörige verloren haben. Da sehen wir uns immer noch. Das ist gut so, wie es gelaufen ist. Wir sind froh, dass wir das überlebt haben und ja.
Lassen Sie uns noch über die Kinder sprechen. Sie haben ja selber auch 3 Kinder, 2 davon gehen zur Schule. Die Schule hat ja vor einigen Tagen wieder begonnen und das ist mit Sicherheit ein Schulanfang, wie es ihn auch noch nie gegeben hat. Die Kinder haben ja hier im Tal entsetzliche Dinge erlebt, auch in ihren Sommerferien. Wie gestaltet sich dieser Schulanfang? Das kann ja eigentlich kein normaler Notenalltag, sage ich jetzt mal, sein im Moment.
Also es ist schon toll, dass relativ viel für die Kinder organisiert wurde. Es gab den Schulstart an dem Montag, wo es auch losgehen sollte, ging es für alle Kinder los in irgendeiner Art und Weise. Viele Schulen, die ganz geblieben sind, haben dann eben jetzt, anderen Schulen Obdach gewährt, dass die mit ihren Klassen dann nachmittags rein können. Die Kinder wurden auf andere Grundschulen aufgeteilt. Es ist ein Busservice, also ein Fahrservice zur Verfügung gestellt worden. Natürlich alles chaotisch jetzt am Anfang und die Kinder müssen sich da auch erstmal irgendwie, auch die Lehrer mit Sicherheit, irgendwie reinfinden, in einer anderen fremden Schule zu sein oder in Containerlösungen jetzt unterrichten zu müssen. Und es wird mit Sicherheit auch Bedarf geben, die Kinder und Eltern und Familien psychologisch vielleicht auch zu unterstützen, je nachdem, was man erlebt hat in der Nacht und wie intensiv vielleicht auch die Erlebnisse waren. Aber vielleicht auch für die Kinder, die gar nichts erlebt haben und geschlafen haben. Vielleicht ist das auch für die, diese Situation, für die ist ja auch alles anders. Ob jetzt das Drama in der Nacht war oder ob es jetzt so in den letzten Wochen einfach sich für jeden irgendwo abgespielt hat. Ich glaube, da ist schon viel Redebedarf. Und auch da kriegen wir aber von den Schulen Angebote, die wir auch annehmen können, wenn wir das möchten.
Ja, das wird eine lange Zeit lang dauern, das kann man sich vorstellen. Jetzt wünschen wir Ihnen erstmal viel Kraft für Ihre Weinlese und danken Ihnen sehr für das Gespräch. Toll, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne, danke.
Zum Schluss treffen wir hier im ehemaligen Bahnhof von Dernau einen, der wie kaum ein anderer jeden Tag mit den Sorgen und Nöten der Menschen hier zu tun hat. Pastor Jörg Meyrer, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Es ist fast 8 Wochen her nach der Flutkatastrophe. Ich gehe davon aus, dass die Stimmung sich für Sie wahrscheinlich tagtäglich ändern wird. Aber wie würden Sie im Moment die Stimmung der Menschen beschreiben? Wie ist die Situation?
Ja, sie ändert sich tatsächlich ziemlich oft. Im Moment ist das Wetter gut, da ist auch die Stimmung wieder ein bisschen besser. Die Menschen sind im Moment dran, in ihren Häusern eigentlich die letzten Arbeiten zu tun, um den Rohbau zurückzusetzen. Die allermeisten, die geflutet sind, müssen ja in ihren Häusern die Wände abschlagen, die Böden rausnehmen. Das ist viel, viel Arbeit. Das kostet nochmal neue Kraft. Gleichzeitig fehlen vielen die Perspektiven so nach vorne. Die staatlichen Hilfen sind zugesagt, aber wir wissen noch nicht, wie sie ankommen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite so Mut macht Dinge, man hat was geschafft und auf der anderen Seite auch, ja, wie geht es eigentlich weiter und schaffen wir das alles, kriegen wir das alles hin? Die Menschen im Ahrtal sind auch Rheinländer und sie sagen dann irgendwie immer am Schluss, wir kriegen das hin.
Und sind ja auch sehr viele gestorben, es gab sehr viele Verletzte, auch das sind natürlich Dinge, die man einfach nicht vergessen kann. Wie können Sie diesen Menschen überhaupt helfen? Was können Sie denen für Angebote machen, seelsorgerisch?
Also Antworten gibt es keine auf die Frage, warum jemand in dieser Nacht sein Leben lassen musste. Wir, die wir hier vor Ort Dienst tun und ganz, ganz viele, die uns hier unterstützen in der Notfallseelsorge und als Kolleginnen und Kollegen aus dem Bistum, unsere erste Aufgabe ist zuhören, dass die Menschen erzählen können, dass sie ihre Geschichte zum zweiten, dritten, vielleicht auch x-ten Mal nochmal erzählen und so irgendwie für sich selber auch eine Ahnung bekommen, dass es jetzt zu ihrem Leben gehört, was sie erlebt haben. Und das sind riesige Herausforderungen, weil wir mit diesen Fragestellung, mit diesen Erlebnissen ja eigentlich auch nicht umgehen können, weil sie so unbegreiflich sind, so jenseits allem von all den Dingen, die wir bisher erlebt haben. Und deshalb sind das Riesenaufgaben. Wir können zuhören, wir können da sein, wir können bei den Menschen sein, wir können nachfragen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass das gebetet wird für die Menschen, für uns hier außerhalb, dass wir es auch immer wieder mal tun. Das sind, glaube ich, die Dinge, die wir im Moment tun können.
Wir sitzen hier an einer sehr belebten Straße. Es ist die Hauptschlagader, möchte ich mal sagen, die die Hilfsfahrzeuge von rechts nach links fahren lässt. Vor dem Hintergrund ist es ein bisschen lauter hier. Wir geben uns aber Mühe, um ein bisschen lauter zu sprechen. Wir sitzen hier in dem Tante-Emma-Laden, wurde er genannt, im ehemaligen Bahnhof. Hier werden Hilfsgüter gesammelt für die Helfer, aber natürlich vor allen Dingen auch für die Leute, die alles verloren haben und hier Lebensmittel bekommen, Gartengeräte bekommen, Schaufeln bekommen, alles, was man so braucht. Es gibt in dieser ganzen Geschichte ja auch einen ganz, ganz kleinen Funken Glück, nämlich die große Hilfsbereitschaft der Menschen, diese Tausende von Helfern, die gekommen sind. Betreuen Sie diese Helfer auch mit?
Ja, wir sind auch mit denen im Gespräch, also mit denen, die organisiert kommen, die ganze Blaulichtfamilie. Die sind ja mit Tausenden, Zehntausenden hier unterwegs. Aber auch so Menschen wie die Frau, die hier hilft, die aus Kiel kam und hier mithilft. Das ist ein unglaubliches Glück. Ich glaube, ohne diese Menschen könnten wir überhaupt nicht leben. Das sind die Menschen, die doch das Licht in das Dunkel dieser Nacht gebracht haben und in das Dunkel der letzten Wochen. Und ich kann auch noch eine Geschichte dazulegen, die jetzt vielleicht gar nicht so mit Schippen zu tun hat, wie das ganz, 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 ganz viele getan haben. Tamara und Reinhard kamen in ihrer letzten Ferienwoche mit ihrem Wohnmobil ins Ahrtal gefahren und hatten die Idee, Kaffee auszuschenken. Sie haben sich auf den Marktplatz in Ahrweiler gestellt, haben die Klappe ihres Wohnmobils aufgemacht und haben Kaffee gekocht. Was ist es für ein Glück, zwischen Schlammschippen und Dreck eine Tasse Kaffee zu kriegen? Und daraus hat sich eine feste Institution gebildet, die schenken Tausende von Tassen Kaffee aus. Und mittlerweile gibt es auch ein Stück Kuchen dazu. Und das ist so eine kleine Oase geworden, sowohl für die Helfer als auch für die Anwohner, die oft in ihren Häusern gar nicht wohnen können und gar nicht sein können. Und man versammelt sich da und erzählt, es ist genauso Seelsorge, wie wenn ich das mache. Und dank dieser Menschen ist einfach auch noch mal ein Stück Licht in dieses Tal gekommen. Und von diesen Lichtern brauchen wir so viele. Und es gibt Gott sei Dank auch viele, aber wir brauchen auch noch viele.
Wenn wir auf diesen Fluss schauen, die A, wie sie heute sich so ganz friedlich, fast wie ein Rinnsal hier durch das Tal schlängelt und überlegen, wie das vor ein paar Wochen hier ausgesehen hat, ein unvorstellbarer Gegensatz. Viele Menschen haben Angst vor Wasser inzwischen. Das wurde auch in den Gedenkfeiern immer wieder betont. Können Sie sich vorstellen, dass die Menschen, die ihren Fluss ja eigentlich immer geliebt haben, irgendwann wieder im Einklang leben können hier in diesem Tal?
Wir werden hier leben müssen, weil ganz viele lieben ihre Heimat und sie werden auch wiederkommen. Also von daher ist das gar nicht die Frage, ob wir es können, sondern wir werden es müssen. Es ist anders. Es wird, diese Flutkatastrophe hat uns verändert, hat auch sicher das Verhältnis zu unserer A verändert, zu diesem Tal verändert. Ich glaube, dass diese Wunde bleiben wird. Wir werden lernen müssen, damit zu leben. Das wird uns verändern. Ich hoffe, es bringt uns näher aneinander, weil wir alle diese Verletzung tragen. Ich hoffe, dass wir nicht viele Menschen zurücklassen müssen, die mit dieser Verletzung nicht leben können. Und ich hoffe sehr, dass wir dieses Tal auch noch mal lieb gewinnen können. Auch diesen Fluss, der mir selber so fremd geworden ist in den letzten Wochen, weil ich ihn nicht wiedererkenne, seinen Flusslauf. Ich hoffe, dass wir das noch mal hinbekommen, hier auch noch mal froh leben zu können. Ich glaube, dass wir das auch schaffen.
Dafür wünschen wir Ihnen alles Gute, Pastor Meira. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne.